Ja, ich lese den Predigttext, Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Aufstand und Ruhe der Seele. Das ist das Thema dieser Predigt. Ich beziehe mich aber nur auf die drei letzten Verse dieses Textes. Ich denke, niemand kann mit dem Namen Edgar Dasque etwas anfangen. Edgar Dasque lebt im vergangenen Jahrhundert. Er ist schon 1878 in Neustadt an der Weinstraße geboren und er studierte Paläontologie, schwierig, Geologie und Morphologie. Alles insgesamt war es für ihn der Schwerpunkt seiner Lehre, die Lehre von den Lebenszusammenhängen. Er war berühmt geworden. Man hat ihn 1914 an die Universität, an die Maximilians-Universität nach München berufen, bekam dort eine Professur. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Und was uns besonders interessiert, das ist das Buch, das er 1929 geschrieben hat, Das verlorene Paradies zur Seelengeschichte des Menschen. Manche haben ihn als einen Prophet gesehen, besonders in der evangelischen Kirche. Er war ein gläubiger Christ gewesen, wie man ihn auch bezeichnen mag. Auf jeden Fall war er damals ein weitsichtiger Mensch. Seine Forschung, seine Überlegungen, seine christliche Einstellung hat er doch in die Zukunft gut hineinschauen können. Und er schrieb damals: Wir leben jetzt im technischen Zeitalter. Und das technische Zeitalter hat man datiert etwa ab der Reichsgründung 1871. Vorher gab es auch schon Großindustrie, Schwerindustrie in Deutschland. Aber der eigentliche Schub der Industrialisierung begann nach der Reichsgründung. Und er schrieb von diesem technischen Zeitalter: Übersättigt von Maschinen und Apparaten wird der Mensch nach dem Leben selbst fragen. Und da schließt sie denn das Zeitalter schwerpunktmäßig der Seele an. Das Zeitalter Technik geht nie zu Ende, aber es kommt ein neuer Schwerpunkt in die Gesellschaft hinein und das wird das Zeitalter der Seele sein. Und dieses Zeitalter der Seele wird schrecklich sein. Die Seele wird Rache nehmen für alle Schmach. Die Seele wird Rache nehmen für alle Misshandlung. Die Seele wird Rache nehmen für alle Vernachlässigung. Wie eine Furie wird die Seele sich benehmen. Das technische Zeitalter war und ist ein Zeitalter der Kälte. Das Zeitalter der Seele wird eine Zeit der Hitze und der Überhitzung sein. Das wird der Aufstand der Seele sein gegen den Menschen selbst. Wir sehen heute viele Menschen, die seelisch erkrankt oder belastet sind. Einige Symptome dafür: der ungeheure Erfolgsdruck im Berufsleben, Schule, Universität, Ausbildung Und dieser Erfolgsdruck hat auch Kinder, Jugendliche erfasst. Immer mehr müssen Kinder, Jugendliche psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Ich denke, das ist klar, erscheint immer wieder in den Medien. Ein anderes Symptom ist die kolossale Verrohung unserer Gesellschaft. Ich weiß noch, in meiner Kindheit gab es an höheren Schulen die schön geistigen Fächer. Da war Literatur nicht irgendwie ein Pauken jetzt, was will der Autor damit sagen oder was kommt aus diesem Text bei der nächsten Prüfung vor, sondern es sollte das seelische Leben des jungen Menschen geformt werden durch schöne Gedichte oder was auch immer in der Literatur denn da war. Also Verrohung der Gesellschaft. Wir lesen jeden Tag vom Mobbing. Und jetzt nicht nur in persönlichen Beziehungen, am Arbeitsplatz, Schule, Universität, wo auch immer, sondern über das Internet. In der vorigen Woche hat eine Frau, ich weiß nicht, wo in der Welt sie lebt, ja, eine Organisation für Frauen gegründet, um Frauen zu helfen vor Internetmobbing. Wir merken, wie Politiker darunter leiden, wie sie angegriffen, wie ihnen der Tod angedroht wird und Frauen, wie sie belästigt wird, sie nicht mehr wehren können. Das sind alles seelische Belastungen, mit denen Frauen, junge Mädchen fertig werden müssen. Oder nehmen wir die Reizüberflutung. Das hat es auch vor Jahrzehnten gar nicht gegeben. Tag ein, Tag aus, vom Morgen bis zum Abend, Bilder strömen auf uns ein, in einer schnellen, rasanten Folge. Oder die Geräusche, die Töne, die an unser Ohr drängen. Das alles muss seelisch verarbeitet werden. Wir wissen gar nicht, was das alles in uns auswirkt auf längere Zeit. Eine Übersexualisierung der Gesellschaft. Wir merken, wie das alles überall immer eine starke sexuelle Komponente hat. Denn die vielen Beziehungskonflikte, die hat es früher auch gegeben, selbstverständlich, ja. Aber in dem größeren Anspruch auf Freiheit und auf Wohlergehen, ja, fällt dann einfach das alles umso schwerer, diese Beziehungskonflikte zu tragen und zu ertragen. So viel ich weiß, müssen Menschen bei allen Arztterminen am längsten warten, wenn es um Termine bei einem Therapeuten, einem Facharzt für Psychiatrie oder sonst irgendwie für eine psychische oder für eine andere Behandlung dann geht. Also hier gibt es viele, viele Nöte und ich denke, wir selbst bekommen das ja mit oder stecken da drin. Die Seele kann auch abstumpfen. Die Seele kann sich mit einem Panzer umgeben. Und der Mensch lässt niemanden mehr an sich heran. Die Seele des Menschen ist wie eine Stachelbeere im Sommer, die mit einem Schleier umgeben ist, ja, mit einem Mehltau. Und die ist nicht mehr genießbar, diese Stachelbeere. Diese Seele resigniert, einer, der sie so abkapselt. Und diese Menschen können noch nicht mal SOS funken. Saved our souls. Rettet unsere Seelen. Sie ziehen sich zurück. Sie sind krank. Oder die falsche Seelenernährung. Wir entfernen uns mehr und mehr in der westlichen und zum Teil auch in der östlichen Welt von dem Leben als Christen. Da strömt aber anderes hinein in unser Leben. Die Seele kriegt nicht die Nahrung, die sie braucht. Hat es früher auch schon gegeben. Sehen wir im Neuen Testament. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter darlegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Aber das verstärkt sich in unseren Tagen. Ja, ich wünsche jedem einen guten Appetit zum Schäufel und zum Kloß. Können wir genießen. Aber wir müssen wissen, das ist nichts für unsere Seele. Für unseren Leib, unseren Gaumen. Wir dürfen uns daran freuen und Gott danken. Und Christen danken vor ihrem Essen Gott auch für diese Gaben. Ja, wer hilft denn dieser geschundenen, gemarterten Seele? Wer hilft den Menschen in solchen Zuständen, wo es eng wird, wo man nicht mehr ein und aus weiß, wo die Lasten allzu schwer drücken? Wer hilft denn unserer Seele? Da taucht einer auf aus grauer menschlicher Vergangenheit, der doch gegenwärtig ist, der immer da ist. Und er sagt und lädt ein, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Da ist einer, der sich um die Seele kümmert. Komm. Komm zu mir. Jesus erbarmt sich der Seele des Menschen. Jesus erbarmt sich des ganzen Menschen. Jesus bietet sich an als Seelenarzt, als Therapeut, als Seelenfachmann, als Seelenfreund, als Seelentröster. Jesus sagt, komm zu mir, ich kann dir helfen. Was ist eigentlich der Kern des Christentums? Der unaufgebbare Kern des Christentums. Sind es unsere Gemeinden, unsere Kirchen? Ist das der Kern des Christentums? Sind es unsere Gottesdienste? Ist das der Kern des Christentums, dass man sich am Sonntag zusammenfindet zum Gottesdienst? Was ist der Kern des Christentums? Sind das die Sakramente, die wir feiern? Sind das die 10 Gebote, die wichtig sind, die das Leben regeln sollen? Ist der Kern des Christentums die ganze dicke Bibel? Was ist der Kern des Christentums? Irgendein besonderer Glaube? Unsere Opfer, die wir bringen? Unsere Mitarbeit irgendwo in der Gemeinde? Was ist der Kern? Der Kern des Christentums ist, dass ich einmal in meinem Leben zu Jesus gekommen bin. Das ist der Kern. Dass ich bei Jesus bleibe, dass ich mit Jesus lebe und eines Tages zu Jesus hin vollendet werde. Wer das in seinem Leben noch nicht vollzogen hat, ist kein Christ. Er mag noch jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, er mag viele gute Werke tun, vieles andere auch noch. Aber wenn er in seinem Leben nicht einmal konkret zu Jesus gekommen ist, Herr, hier bin ich, mit meinem kleinen Leben, mit meiner verletzten, verwundeten Seele, und ich will dir gehören, der ist kein Christ. Das ist der Kern, der unaufgebbare Kern des Christentums, einmal konkret zu Jesus gekommen zu sein. Kommt her, ihr mühseligen und beladenen, und die anderen nicht. Es gibt im Volksmund ein Sprichwort: Jeder hat ein Päckchen zu tragen. Ein kleines oder ein großes Päckchen. Wenn ich fragen würde, wer hat kein Päckchen zu tragen, würde keine Hand hochgehen. Wir Alten und älter gewordenen haben schwere Päckchen zu tragen. Wir alle, die hier seid, wir alle in euren Zimmern, wir alle sind irgendwie mühselig und beladen. Aber wir sind eingeladen. Wir sind eingeladen zum Seelenfreund, zum Seelentröster, zum Helfer und letztlich insgesamt zum Erlöser. Wer zu Jesus kommt, der empfängt eine Gabe. Ich werde euch Ruhe geben. Was ist das für eine Ruhe? Das ist ganz gewiss nicht die königlich-bayerische Bierruhe, wie es in Bayern so genannt wird. Das ganz gewiss nicht. Es ist auch nicht die Unerschütterlichkeit des Lebens. Im alten Griechenland, da gab es eine philosophische Richtung, die Stoiker. Man spricht heute nur von einer stoischen Ruhe. Die Stoiker, die trainierten sich und übten sich, unerschütterlich zu sein. Und weil dein Haus brennt, bleib ruhig, unerschütterlich. Das macht Jesus nicht. Auch Christen werden erschüttert. Die Ruhe, die Jesus gibt, kommt aus einer persönlichen Beziehung zu ihm. Zu dem, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Die Ruhe, die Jesus gibt, kommt aus der Beziehung zu dem, der liebt, der barmherzig ist, der sagt, ich will aus deinem Leben etwas machen. Ich will dir im Alter helfen. Ich will dich durchtragen, wenn du grau geworden bist. Das ist dieser Jesus. Er gibt diese Ruhe und er gibt diesen Frieden. Wenn das Päckchen nun allzu sehr drückt und ich darunter seufze, dann gibt es eine Aufhellung unserer Seele. Wir haben es im Zeugnis von Christine vorhin so klar gehört. Ja? Dann mag die Not da sein, aber wir können beten. Zwiesprache halten mit dem, der uns liebt, mit dem, der es gut für uns meint, der Ruhe und Friede in unsere Seele hineinbringen will. Es ist doch schon unter Menschen so. Es gibt Menschen, wenn die zu uns kommen, die strahlen Ruhe und Frieden aus. Kennt ihr? Man ist gerne bei solchen Menschen. Wenn die kommen, dann geht so ein bisschen die Sonne auf. Ach, schön, dass du da bist. Wir merken, da kommt etwas Gutes, etwas Positives. Dann gibt es Menschen, wenn die kommen, ja, dann können sie schon die Nackenhaare aufstellen. Irgendwie ist dann ein Dreh oder irgendwie kommt dann da etwas und schon ist irgendwie ein Zwiespalt, ein Problem da. Meine Frau und ich, wir betreuen so über die Entfernung von vielen Kilometern eine Glaubensschwester, die eine ganz schwere Ehe hat, schon von Anfang an. Die tragen wir durch ein Telefongespräch oder durch gelegentlichen Besuch oder durch Gebete für sie. Und sie erzählte, dass sein Vater schon in jungen Jahren sagte, da waren drei Brüder, drei Söhne zu Hause. Und der Vater, eine wunderbare Persönlichkeit, Leiter einer großen Firma, Christ. Und dieser Vater sagte, wenn sie als Familie zusammen sind, wenn der Florian ins Haus kommt, dann kommt der Unfried ins Haus. Er wusste alles besser und das war ja nicht richtig da und man muss das so machen. Immer gab es da ein Problem. Aber nochmal zum positiven Menschen. Die gut auf uns ausstrahlen. Wenn es unter Menschen schon so ist, dass eine gute Wirkung auf uns ist, wie viel mehr bei dem, der uns total liebt und für unser Leben etwas will, bei Jesus Christus. Ich glaube, das war der alte Pädagoge Amos Comenius. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat einen wichtigen Satz ausgesprochen. Er lebt im 18. Jahrhundert, war Pädagoge, aber auch Bischof der böhmisch-mährischen Brüder gewesen. Und er sagte, der Mensch ist des Menschen beste Medizin. Manchmal weiß man ja nicht, wenn man einen Krankenbesuch macht, auch gerade hier im Haus, ja, was soll man denn da sagen angesichts der Not, ja? Nehmt es mit. Ihr geht als Medizinmänner, als Medizinfrauen hin. Ein Lächeln ein gutes Wort oder gar ein Gebet, ein Trost, ist eine Medizin für seine Seele. Wir sind auch dankbar für alle Psychotherapeuten, für alle Fachärzte, für Psychiatrie, Neurologie, die geschult sind, um noch tiefer in die Seele hineinzuschauen und dazu helfen. Unsere Enkeltochter, wir haben eine Enkeltochter, drei Enkelsöhne, einer ist hier. Unsere Enkeltochter hat die vergangenen Jahre in Berlin Heilpädagogik studiert. Sie konnte gerade noch vor Corona im Februar noch ihr Examen machen. Ich hatte vor ein paar Wochen mal ein intensiveres Gespräch mit ihr. Und da erzählte sie von einem Semesterpraktikum in einem Heim. Und da hatte sie es vorwiegend mit jungen Mädchen zu tun. Sie kamen aus Syrien, sie kamen aus dem Irak, aber auch Deutsche waren darunter. Furchtbarstes haben diese jungen Mädchen 14, 15, 16 Jahre erlitten. Oft über eine längere Zeit hindurch. Und unsere Enkeltochter sagte, manche konnten gar nicht sprechen. Die waren zu. Die waren der Panzer. Sie waren die mit Mehltau ihre Seele umgeben. Sie brachten kein Wort raus. Und dann kommen die Heilpädagogen und wenden sich diese Mädchen zu, sprechen mit ihnen, gehen spazieren, ganz locker, abends Gesellschaftsspiele. Und dann merken es die jungen Mädchen, die meinen das gut mit mir. Dann öffnen sich. Und dann kann man sprechen. Dann geht das weiter. Dann kommen auch Therapeuten dann zum Einsatz. Ja, so ist es in dieser Welt furchtbar, einfach furchtbar. Und diese personale Beziehung zu Jesus, die hilft, die kann heilen, helfen, trösten, stärken. Früher mal, auch in meiner Kindheit, hat man noch mehr von Jesus als im Heiland gesprochen. Das finde ich bis heute auch schön. Aber dieser Begriff im Griechischen, der hier zugrunde liegt, Soter, das heißt Retter. Jesus heilt, aber er rettet auch. In einer Lebenssituation. Und er rettet auch vor der ewigen Verdammnis. In diesem großen Bogen von heute und jetzt hilft er und rettet und heilt und tröstet, bis einmal, dass wir hinübergehen in die vollkommene neue Welt. Jesus tröstet, Jesus schenkt uns seine Liebe, er kann uns auch zurechtweisen oder er bringt uns in diese Beziehung zu Gott. Ich hatte mal bei einer Freizeit ein junges Mädchen gehabt, war damals so 14 Jahre alt. Die hatte auch Schwierigkeiten mit ihrem Vater. Wir haben lange gesprochen, was kann man denn da machen? Sie war gläubig. Da habe ich zu ihr gesagt, ich gebe dir eine Hausaufgabe mit für zu Hause. Du hast sicher eine Konkordanz. Und da suchst du dir mal viele Bibelstellen, besonders im Neuen Testament heraus, wo Gott als Vater genannt wird. Und dann vertief das mal in deinem Inneren. Dann lies mal, wo Gott dein Vater sein will. Hat sie getan. Irgendwann haben wir uns wieder gesehen, sagte, danke. Das hat ihr damals geholfen, auch eine neue Beziehung zu einem irdischen Vater zu entwickeln. Und der Heilige Geist, den wir empfangen, wenn wir so zu Jesus kommen, das ernst meinen, der lässt Jesus aufstrahlen in unserer Seele. Was der menschliche Geist nicht kann, das kann der Geist Gottes. Apostel Paulus schreibt in Römer 8, dann können wir beten im Heiligen Geist, lieber Vater. Das ist dann echt und tief. Und da ist eine erlebbare Beziehung dann zu Gott. Mein lieber Vater, mein lieber Herr Jesus, danke, dass ich mit dir leben darf und du mein kleines Leben in deiner guten Hand hast. Und dann darf ich auch all das bringen, was Schuld in unserem Leben war. Ich darf es hinlegen, weil ich weiß, Jesus hat das gesühnt am Kreuz. Und er vergibt gerne. Ich muss dich herabreißen mit der Beißzange vom Himmel. Er vergibt gerne. Und dann darf ich entlastet sein. Ja, wie viel Ruhe gibt das schon für eine Seele, wenn ich weiß, mir ist vergeben? Das gibt mir Jesus. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch ist Arbeitsgemeinschaft mit Jesus. Da sind wir nicht alleine in unserem Leben. Da ist er daneben, durch das Joch verbunden, das tröstet, das stärkt. Lernt von mir, lebenslange Aufgabe, ständig von ihm zu lernen, wie man lebt, wie man betet, wie man glaubt. Aber dieser Einladung muss man folgen. Ich habe in den vergangenen Wochen eine ganz interessante Autobiografie gelesen von einem großen Mann aus Ostpreußen, wo ich gebürtig herstamme. Dieser Mann war der größte Landbesitzer in Ostpreußen. Es war Alexander Fürst zu Donau-Schlobitten. In meiner Kindheit hat mein Vater ab und zu mal den Namen genannt, aber nun habe ich seine Autobiografie gelesen. Er besaß mehrere Güter, 5 Schlösser und große Wälder. Und in seiner Jugendzeit, vor dem Ersten Weltkrieg war es seine Jugendzeit, hat er noch erlebt, wie der Kaiser Wilhelm II. Aus Berlin kam zu seinem Vater. Sie gingen miteinander zur Jagd und im Schloss im 3. oder 4. Stock in einem Flügel, da waren die kaiserlichen Gemächer, die waren immer vorbereitet, falls der Kaiser mal kam, aber zumindest einmal im Jahr kam er zur Jagd. Und dieser Fürst, ich nenne ihn mal Alexander, so haben die Leute ihn unter sich genannt, dieser Fürst Alexander, im Zweiten Weltkrieg wurde er auch eingesetzt als Offizier in mittlerer Position. Er hat in Polen gekämpft, er war in der Ukraine und dann noch in Stalingrad, im Kessel, die Kesselschlacht in Stalingrad. Mit dem drittletzten Flugzeug ist er noch ausgeflogen worden aus Stalingrad als Sonderkurier. Er hatte Geheimakten zu überbringen und der Oberbefehlshaber, der von Stalingrad, Generalfeldmarschall Paulus, hat ihm noch seine persönlichen Orden mitgegeben für seine Familie. Falls er den Krieg nicht überstehe, hätte seine Familie noch ein Andenken dieser Art noch an den Vater. Er war dann die letzten Wochen vor Weihnachten, 1944, war er dann noch in Ostpreußen zu Hause auf seinem Gut. Und da konnte er schon die Vorbereitung für eine Flucht dann vormachen. Mit den anderen Gutsbesitzern, glaube ich, 6 oder 7 Güter waren das, mit allen zusammen die Flucht vorbereiten. Denn die Ostfront war ja in der Nähe schon der ostpreußischen Grenze. Und dann am 21. Januar 1945 war dann die Flucht. Das war der größte zusammenhängende Treck, der sich von Osten nach Westen hin gewälzt hat. Es waren 38 Pferdewagen mit 140 Pferden und 330 Personen von allen Gütern. Alles war genau geregelt. Und das hat der Fürst gemacht. Bei ihm liefen alle Fäden zusammen. Er hat für Quartiere gesorgt. Man kannte sie ja auf den Gütern, die Gutsbesitzer von Westpreußen, von Pommern. Und da hat er viele Güter und auch Dörfer Quartiere vorbereitet. Die konnte er nicht einhalten, weil die Straßen verstopft waren, war ein Chaos. Das habe ich ja als 8-jähriger Junge auch erlebt, wie furchtbar das war. Und dann, nach vielem dramatischen Erleben unterwegs, kamen sie dann über die Brücke, über die Oderbrücke, die war noch nicht gesprengt, südlich von Stettin, in ein größeres Dorf. Da mussten sie 3 Tage Ruhe einlegen, der Druck vom Osten war nicht mehr so stark. Die Pferde mussten sich erholen, manche musste repariert werden, die Leute mussten sich mal waschen nach 12 Tagen und dann wieder mal warm essen. Und dann ging er zum evangelischen Pfarrer gleich hin. Herr Pfarrer, wir möchten morgen einen Gottesdienst feiern. Wir möchten Gott danken, dass er uns bis hierher gebracht hat. Dann haben sie Gottesdienst gefeiert und nach 3 Tagen ging die Fahrt weiter bis kurz vor Bremen. Da hat sich der Dreck dann aufgelöst. Und jetzt kommt der Satz, um den es mir eigentlich geht. Alle sind durchgekommen. Alle sind gerettet worden, weil sie mir vertrauten. Einer wurde nicht gerettet. Der ist gar nicht erst auf die Flucht gegangen. Ein höherer Angestellter irgendeines der Güter. Aber seine Frau und seine 2 Töchter hat er vor sich selber mitgeschickt. Wie sagte er zu Fürst Alexander? Ach, das wird unser Führer doch niemals zulassen, dass Russen das ostpreußische Land betreten. Und außerdem, es wird bald die Geheimwaffe zum Einsatz kommen. Am 21. Januar sind sie geflüchtet. Ein Tag später, am 22. waren die Russen da, haben ihn erschossen, viele andere auch. Er hat dem Falschen vertraut, dem sogenannten Führer. Dem hat er vertraut. Und es ist zu Schanden geworden. Es kommt darauf an, wem man vertraut. Sie haben mir vertraut, dem Fürsten, den sie kannten, mit dem sie Umgang hatten, wenigstens die höheren Angestellten. Sie konnten sich verlassen auf ihn. Er war Christ. Was er sagt, das tut er. Und deshalb hat keiner gemotzt oder keiner auf eigene Faust losgezogen. Nein, wir wollen uns gerne auf den Dreck begeben, mit dem Fürsten fliehen. Aber was war denn Vertrauen bei ihnen, wenn er sagt, sie haben mir vertraut, deshalb sind alle gerettet worden? Vertrauen war überzeugt sein, der Fürst, der kann uns retten. Zweitens. Vertrauen heißt, auf den Wagen aufsteigen, der für mich vorgesehen war. Vertrauen heißt, ich muss meinen Platz hier einnehmen auf den Wagen. Vertrauen heißt, ich muss bleiben auf dem Wagen, auch wenn Schneesturm ist, auch wenn Eisregen ist, auch wenn der Kanonendonner schon zu hören ist, mal näher, mal weiter. Vertrauen heißt, dabei zu bleiben, auch in schwierigen Zeiten. Was er noch erwähnte, der Fürst am Schluss dieses Fluchtberichtes, das war, als er geheiratet hat, hat er in die Eheringe 3G eingravieren lassen. Ein großes G, ein kleines G und nochmal ein großes G. Und das hieß, Gott gebe Gnade. Das war das Motto ihrer Ehe. Und das erwähnte er zum Schluss. Gott hat uns im hohen Maß diese Gnade gegeben, dass wir durchgekommen und das buchstäblich alle 33 Personen gerettet wurden. Vertrauen in Jesus heißt, jeder von euch hat von Jesus gehört und von Gott gehört. Wollte gar nicht auf Einzelheiten eingehen. Und Jesus Vertrauen heißt, er ist es, der mich durchbringt. Wenn, dann ist es er es. Mit ihm kann ich leben. Er ist mein Seelentröster, mein Seelenarzt, mein Seelenfreund. Ich will mich ihm anschließen. Vertrauen heißt, einmal in meinem Leben muss ich den Schritt getan haben. Herr, hier bin ich. Ich will mit dir leben. Von jetzt ab will ich dein Jünger, deine Jüngerin sein. Und ich möchte, dass du mein kleines Leben in deine gute, starke Hand nimmst. Und eines Tages möchte ich zu deiner Herrlichkeit vollendet werden. Das darf man dann in der stillen Stunde ganz persönlich im Gebet sagen. Herr, hier bin ich, ich will dir jetzt gehören. Sonst sind wir keine Christen, wenn wir nicht einmal in unserem Leben ganz konkret zu Jesus gekommen sind. Hier bin ich, mit dir will ich leben. Wir dürfen das, was uns bedrückt, ihm sagen und dürfen glauben, was sein Wort sagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und heiligt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir das so erfassen, dann dürfen wir danken für Erlösung, dass uns angenommen hat. Denn es steht geschrieben in der Heiligen Schrift, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Denn dafür glauben, jetzt bin ich ein Gott, Kind Gottes. Also, ihr lieben Schwestern, Brüder, Freunde, Gäste. Jeder muss einmal in seinem Leben diesen Schritt konkret getan haben. Herr, hier bin ich. Ich will jetzt dir gehören. Und da muss es keinen Aufstand in unserer Seele geben. Da muss es keine Unruhe geben vor dem Leben. Keine Unruhe vor dem Sterben. Keine Angst und Unruhe vor dem nach dem Sterben, was da kommen mag. Dann kann ich getrost sein. Kann ich mit Jesus leben. Heute, morgen und in Ewigkeit.